Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, mein Name ist Stefan Reichel und ich bin heute nicht alleine, obwohl bei uns in unserem Team mittlerweile mehrere Krankheitsfälle da sind und wir deshalb ein bisschen dezimiert sind, aber trotzdem, einer hat durchgehalten, Kevin Wüschis. Hallo Kevin, grüß dich.
Grüß dich.
Ja, und wir beginnen, wie es ihr vielleicht auch schon seht, mit unseren Previews zur kommenden NFL-Saison. Es ist mittlerweile bei mir schon auch langsam wieder die Vorfreude auf die neue Saison da. Der Hype steigert sich von Tag zu Tag. Man hat jetzt einfach auch schon verschiedenste Thematiken, natürlich, die einfach das Ganze ein bisschen befeuern. Das letzte Woche der Kartenverkauf für die Frankfurt-Spiele war, dass mir gefühlt der Zone jetzt jeden Tag eine Mail schreibt, dass ich doch endlich bitte meinen Game Pass verlängern soll. Ob das jetzt so gut ist, ist die andere Sache mit der ganzen The Zone und Game Pass-Thematik, aber das wollen wir heute nicht besprechen. Aber man merkt in Summe einfach, dass ja die Saison immer näher und näher kommt. Und ja, in knapp 2 Monaten und noch ja ist es dann schon so weit, dass wir uns dann auch nach der Preseason schon wieder über die Regular Season der NFL freuen können. Und damit auch ihr perfekt vorbereitet seid für die nächste Saison, starten wir heute mit der Preview zu den einzelnen Divisions. Heute beginnend mit der NFC East. Und da passt natürlich auch perfekt, dass Kevin dabei ist als Giants-Fan. Und über die New York Giants werden wir sicherlich auch sprechen. Bevor wir aber zu den Giants kommen, Kevin, müssen wir anfangen bei den Washington Commanders, die einiges an ja, Neuerungen hatten. Also das fängt natürlich einmal damit an, dass sie einen neuen Owner in Josh Harris haben, den Snyder, der sicherlich nicht ganz unkontrovers die Franchise geführt hat oder da auch für den einen oder anderen Skandal gesorgt hat. Der hat die Franchise für über 6 Milliarden Dollar verkauft. Und neben Josh Harris gibt es ja noch weitere Minderheits-Owner, wie zum Beispiel Magic Johnson oder auch den CEO von Google. Aber Kevin, wenn du jetzt mal so ein bisschen schaust, was natürlich vor allem im Team gemacht worden ist über die Offseason, siehst du wirklich viel Grund zum Optimismus für Commanders-Fans, dass es nächste Saison besser sein wird wie letzte Saison?
Ganz schwierig. Also ich glaube, wenn man sich die NFC East anschaut, die ja in den letzten Jahren wieder den Ruf der stärksten Division sich zurückerobert hat, würde ich sagen, dann ist es einfach enorm schwer oder du brauchst enorm viel, um einfach damit zu konkurrieren. Ne? Du hast die Eagles, du hast die Cowboys, du hast die Giants, die auf einem guten Weg sind und dann hast du als Washington eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst, dass in den nächsten Jahren nichts geht, weil du einfach nicht weit genug bist mit deinem Kader, weil du von der Struktur her nicht aufgestellt bist, um mit diesen Teams mitzuhalten. Oder du gehst irgendwie all in und versuchst, so ein bisschen im Stil der Las Vegas Raiders, diese Lücke, diesen Gap zu den stärkeren Teams in der Division irgendwie zu schließen. Ich glaube, es ist halt ganz schwer, wenn du die Commanders bist oder wenn du Anhänger der Washington Commanders bist, da irgendwie groß Optimismus zu haben, dass in der Saison was geht. Klar hast du Spieler wie Terry McLaurin allen voran. Du hast auch ein gutes Laufspiel mit 2 sehr guten Running Backs, mit so einem 1-2-Punch. Du hast eine solide Offensive Line. Du hast eine Defense, von der du hoffst, allen voran die Front 7, dass sie wieder zu der dominanten Defense werden kann, die sie vor letzter Saison war, dass der Pass Rush sich steigern kann, dass Chase Young, dessen 50-Option ja abgelehnt wurde, dass er in der Saison durchstarten kann, weil die Defense eben dein Zugpferd sein muss. Aber, und ich glaube, das ist eigentlich das Wesentliche, woran man sich bei den Washington Commanders orientieren muss und was über Erfolg und Misserfolg entscheiden wird, Sam Howell. Und das ist eben die große Frage. Ist Sam Howell mehr als das, von dem wir alle denken, dass er es ist? Und das ist vielleicht ein Backup beziehungsweise ein Bridge Quarterback? Wenn ja, dann good for them, gut für Washington, aber es würde mich halt schon wundern, wenn er jetzt einfach der Heilsbringer dieser Franchise sein kann. Auf der anderen Seite, wenn du Washington bist, was willst du machen, ne? Du musst halt zumindest rausfinden, was du an ihm hast. Ähnlich wie es die deine Atlanta Falcons mit Desmond Ridder machen. Du hast eben diesen jungen Quarterback, von dem du gar nicht wirklich weißt, was er kann. Und bevor du jetzt irgendwie extern fischt und viel Geld ausgibst, macht es schon Sinn, zumindest irgendwie zu schauen, wenn du weißt, du hast eh nicht viel zu verlieren, was du an deinem Quarterback, den du zurzeit hast, den du unter einem günstigen Vertrag hast, wie gut er wirklich ist.
Ja, das wäre bei mir auch der erste große Punkt gewesen, Kevin, die Thematik um den neuen Starting Quarterback bei den Commanders, eben Sam Howell, der letztes Jahr noch ein Spiel gemacht hat, dauert 11 von 19 Bällen angebracht hat für 169 Yards, ein Touchdown und eine Interception. Das kann natürlich noch kein Wegweiser sein, wie es diese Saison bei ihm weitergeht. Aber generell muss ich auch sagen, finde ich, hat man nicht allzu viel getan, um ihm die besten Umstände zu geben. Also klar, man hat mit Terry McLaurin einen sehr guten Wide Receiver Nummer 1, dann den Jahan Dotson, der letzte Saison nicht allzu viel gespielt hat, aber ja, sicherlich eine solide 2 und in ja, Curtis Samuel auch eine okay Nummer 3. Also ich würde sagen, der Receiving Core ist gar nicht so schlecht. Die O-Line, du hast ja schon gesprochen, ist Mittelmaß, aber wenn ich mir das so anschaue, letzte Saison nur die 27. beste Offense gewesen in der ganzen NFL und mit ehrlich gesagt halt kaum Verbesserungen, um da wirklich diese Saison nochmal komplett neu anzugreifen, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es die langfristige Lösung in Sam Howell ist. Das glaube ich, predikte ich jetzt einfach mal so. Es würde mich natürlich auch freuen, wenn er es schafft. Und natürlich auch da für die Commanders, dass sie da ihren nächsten Franchise-Quarterback bereits haben. Aber für mich zeigt auf der anderen Seite auch schon die Thematik mit Jacoby Brissett, dass sie den eben als Backup-Quarterback verpflichtet haben, dass sie der Sache auch noch nicht so ganz trauen. Also Jacoby Brissett war bereits über die letzten Jahre ja auch so ein Journeyman von den Colts zu letztes Jahr den Browns, wo er dann ja auch die ersten, müssen gleich 12 Spieler der Saison gestartet hat, bevor dann eben Deshaun Watson wieder zurückgekommen ist nach seiner Sperre und dort hat er seine Sache eigentlich echt gut gemacht, aber es zeigt mir halt wirklich, wie gesagt, dass man vielleicht nicht allzu viel Vertrauen einfach in Sam Howell als Quarterback hat und es bleibt wirklich abzuwarten, wie viel denn diese Offense bewegen kann. Also da bin ich, glaube ich, ähnlich wie du, so wie ich es rausgehört habe, wirklich nicht allzu positiv gestimmt, dass es bei den Commanders hier einen Schritt nach vorne geben wird. Auf der anderen Seite, ja, in der Defense, du hast es schon angesprochen, man hat zum Beispiel auch der Ron Payne einen neuen Vertrag gegeben. Man hat insgesamt immer noch eine, würde ich sagen, sehr, sehr gute Defensive Line, auch mit Jonathan Allen, Montez Sweat, Chase Young, wenn er mal fit bleibt, glaube ich, könnte er auch zu einem der besten Pass-Rusher der NFL werden, hat es bereits in seinem Rookie-Jahr eigentlich ganz gut gezeigt, dann danach etwas abgeflacht. Ich finde auch die Secondary eigentlich nicht schlecht, da hat man auch im Draft bereits einiges investiert, indem man in der ersten und in der zweiten Runde zweimal einen Cornerback ja, gepickt hat. Aber ich glaube, ich würde schon sagen, dass sie auch vielleicht die letzte Saison, die dann vielleicht gar nicht so schlecht war, jedenfalls vom Rekord her mit 8-8-1, was insbesondere eben durch die Defense, die Elfter geworden ist, oder die elftbeste Defense, die natürlich vor allem das Team getragen hat, kann ich mir schon schwer vorstellen, dass sie dieses Jahr diesen Rekord zum einen schaffen und zum anderen auch, sage ich mal, im internen Ranking der NFC East da weiter nach vorne kommen. Ich glaube, Kevin, so siehst du das ähnlich wie ich, oder, das Ganze?
Ja, da gibt's eigentlich keine Alternative. Zwei Sachen, die man noch da besprechen kann. Zum einen, du sprichst den Rekord an. Das Schlimmste, was Washington natürlich passieren kann, ist, dass du zwar schlecht bist, also dich nicht weiterentwickelst, aber immer noch zu viele Spiele gewinnst, um dir vielleicht deinen nächsten Quarterback zu holen im Draft. Weil dann hast du natürlich das Problem, wenn du wieder, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Spiele gewinnst, ja, das wird tendenziell nicht reichen, um jetzt einen Caleb Williams, einen Drake May oder wer auch immer da gerade hoch gehandelt wird, um dir so jemanden zu holen. Und dann hast du wieder das Problem, dass du in dieser Endlosschleife steckst. Der andere Aspekt, und da interessiert mich auch, was du dazu meinst, du hast natürlich mit Eric Bieniemy jetzt einen neuen Offensive Coordinator, der in Kansas City, klar, mit Patrick Mahomes, sehr gute Arbeit gemacht hat. Glaubst du, der kann mit Sam Howell und diesen wenigen Waffen, oder die aber schon vorhanden sind, vielleicht doch mehr rausholen?
Also generell muss man natürlich schon sagen, dass Eric Bieniemy sicherlich ein sehr kompetenter Offensive Coordinator ist. Ich meine, das hat er jetzt die letzten Jahre ganz klar immer wieder gezeigt bei den Chiefs. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein Tick besser wird oder dass das vielleicht so der positive Aspekt ist, der den vielleicht Sam Howell umgibt, weil, wie ihr sicherlich alle auch schon ein bisschen rausgehört habt, bin ich bei der ganzen Thematik nicht so positiv gestimmt. Was vielleicht da in diese ganze Sache mit reinspielen könnte, ist, dass zum Beispiel auch ein Antonio Gibson besser mit eingebaut wird, auch ein Curtis Samuel, der vor allem ja auch durch Jet Sweeps und auch durch zum einen Yards After Contact und auch Yards After Catch sehr, sehr gefährlich sein kann, dass der besser mit eingebaut wird. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht kreativer wird, dass es nicht mehr so konservativ ist von der Offense her, dass hier vielleicht einfach mehr Risiko gegangen wird und dadurch vielleicht auch in gewisser Weise, indem man halt auch mehr Motions etc. zum Beispiel spielt, klare Reads vielleicht für Howell einbaut, dass das schon ihn unterstützen kann in Summe. Ich würde da aber jetzt nicht so den extremen Leistungssprung in Jahr 1 erwarten, um ehrlich zu sein. Also es hängt halt doch auch immer noch sehr, sehr viel vom Quarterback ab, um ehrlich zu sein. Also ich meine, da hat er natürlich Eric Bieniemy den besten Quarterback der ganzen Liga. Das hat sicherlich auch seine Aufgabe deutlich erleichtert. Das ist jetzt natürlich mit Howell und Brissett nicht mehr der Fall. Und somit sehe ich das ein bisschen zweitschneidig. Also ich habe vorher gesagt, die 27. beste Offense, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein bisschen nach oben geht. Also, aber ich würde sie immer noch in diesem Tier zwischen 20 und 30 einsortieren, um ehrlich zu sein. Also da sehe ich nicht allzu viel Optimismus, kann aber deine Meinung total unterstreichen, dass man vielleicht die Thematik hat, dass man zwar kein gutes Roster hat, aber halt auch nicht so ein schlechtes Roster hat, um da wirklich um den First Overall Pick mitzuspielen. Und dann bist du wirklich bei der Thematik, dass du vielleicht nächstes Jahr sehr, sehr viel deiner Draft-Picks oder auch einen wirklich deiner sehr, sehr guten D-Liner nutzen musst, um dich weiter hochzutraden, um eben einen potenziellen neuen Franchise-Quarterback im Draft zu bekommen. Also wirklich ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert bei den Commanders. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass es vielleicht, oder dass es nicht nur vielleicht, sondern dass es vom Rekord her schlechter wird wie letzte Saison. Aber, und das nicht aber, und auch, dass der Grund zum Optimismus nicht allzu groß ist.
Ich habe
Wenn
dieses,
wir aber.
ich hab dieses Bild vor Augen, wie Eric Bieniemy beim Gespräch mit seinen Quarterbacks, bei der Besprechung nach einem Sunday Game einfach da sitzt und Sam Howell anschreit: Hier, warum siehst du denn den Read nicht? Und Sam Howell: Warum? Ich bin halt nicht Patrick Mahomes. Natürlich sehe ich den Read nicht. Also ich glaube, da wird sich auch Eric Bieniemy ein bisschen umgewöhnen müssen, was sein Quarterback kann und was er sieht. Und ich hoffe nur, weil das ist ja so ein NFL-Syndrom, dass Spieler oder Teams ihre neuen Mitspieler so hochhalten, so wie es Tyreek Hill mit Tua gemacht hat. Und dann gesagt: Ja, Tua ist der akkurateste Quarterback, unter dem ich je gespielt habe. Ich möchte bitte, dass Eric Bieniemy sich nicht hinstellt, okay? Und auf irgendeiner Pressekonferenz sagt: Ja, Sam Howell, der ist halt schon der beste Quarterback, mit dem ich je zusammengearbeitet habe.
Ja, dann auf der anderen Seite denkt sich Mahomes mit seinem Super Bowl Ring, ja, was laberst du denn da? Hast du überhaupt gelernt? Nee, aber muss tatsächlich auch sagen, also ich glaube, die Gefahr ist vielleicht sogar da, dass er erwartet, dass auch Howell eben auch so viel outside of the Pocket kreieren kann, was, also ich kenne ihn halt vor allem noch vom College, ich einfach nicht so ganz bestätigen kann. Ich weiß, dass er jetzt nicht der unathletischste ist, aber jetzt auf jeden Fall nicht diese Pocket Presence eines Patrick Mahomes hat. Also dann wäre er sicherlich auch ganz anders von seiner Draft Position. Ich glaube, er war ja fünfte, sechste Runde sowas gegangen. Und ja, da ist es wirklich fraglich, wie das Ganze dann weitergeht.
Hey, von da innen geplankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste ran schießen.
Er war kein Lautsprecher, keiner, der ins Rampenlicht drängte. Aber als es wirklich zählte, trat er aus dem Hintergrund heraus. Helmut Rahn erschoss Deutschland zum ersten WM-Titel.
Weltmeister.
Und Helmut Rahn fast am plötzlichen Ruhm zerbrochen. Sein Leben ist die Geschichte eines Helden wie der Willen, der ins Rampenlicht gezerrt wurde, aber eigentlich nur dahin zurück wollte, wo er ursprünglich herkam, in den Hintergrund. Hört die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Helmut Rahn, der Mann aus dem Hintergrund, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Wo es vielleicht aber mehr Grund zum Optimismus geben wird, ist bei deinen New York Giants, Kevin. Letzte Saison wieder in die Playoffs geschafft. Ich glaube, das war auch ganz, ganz cool für dich, dass sie mal wieder in die Playoffs gekommen sind. Aber die Giants sind das letzte Mal back-to-back in die Playoffs gekommen in den Saisons 2007, 2008. Nenn mir mal bitte ein paar Gründe, warum es dieses Mal wieder klappt.
Also tatsächlich bin ich auch sehr skeptisch, dass es nochmal klappt, weil letztes Jahr hat man in vielerlei Hinsicht überperformt. Ne? Du hast mit Brian Daboll als deinen neuen Head Coach den richtigen für diese Position gefunden. Du hast mit Joe Shane den richtigen General Manager gefunden. Und dass du dann es in die Playoffs geschafft hast und dort sogar ein Spiel gewonnen hast, ist eigentlich Bonus. Ne? Deswegen, ich glaube, in New York ist man sich auch bewusst, dass da schon noch was fehlt, um regelmäßig um die Playoffs mitzuspielen. Das wurde den Giants ja dann im Spiel gegen die Philadelphia Eagles klar aufgezeigt. Da war man klar schlechter, sowohl in der Regular Season als auch in den Playoffs. Gleiches gilt für die Duelle mit den Cowboys. Und ich glaube, das Einzige, worauf du dich, wenn man diesen Punkt machen möchte, worauf man sich stützen kann, ist, dass der Kader vielleicht, wenn auch nur marginal, aber ja schon besser geworden ist. Denn du hast letzte Saison offensiv mit quasi nichts gearbeitet, außer mit Saquon Barkley und Daniel Jones. Du hattest Practice Squad Receiver, dann hast du Darius Slayton, Isaiah Hodgins, Rondale Robinson hat sich schnell verletzt, also war auch dann raus. Und die alle kommen zurück, plus eben einen sehr guten Draft, plus eine O-Line mit einem Jahr mehr Erfahrung, plus Daniel Jones, der jetzt mit einem neuen Contract spielt, plus eine Defense, die, von der ich einen Schritt erwarte, allen voran die D-Line mit Kayvon Thibodeau und Azeez Ojulari. Da, glaube ich, geht einiges, dieses Pass-Rush-Duo. Du hast dir einen Number-One-Cornerback im Draft geholt. Du hast, um wieder zur Offense zu springen, du hast einen neuen Center geholt. Also, dann hast du Jalin Hyatt geholt als Receiver. Also, es gibt schon Gründe zu glauben, dass die Giants den nächsten Schritt machen. Man muss sich eben davon lösen, dass das zwangsläufig damit einhergeht, dass man mehr Spiele gewinnt als letztes Jahr. Denn letztes Jahr hat man auch klar gemerkt, wenn es in Shootouts ging, war halt tendenziell vorbei. So, also es hat irgendwie immer nur gereicht, wenn man es geschafft hat, den Gegner, ob es jetzt die Ravens waren, ob es jetzt die Packers waren, wenn man es geschafft hat, die wirklich bei unter 20 Punkten zu halten. Und das ist in der NFL, in der modernen NFL, nun mal kein Rezept für Erfolg, wenn du wirklich in den Playoffs viel machen wirst oder willst. Aber, und das ist das Zünglein an der Waage, ist natürlich Saquon Barkley. So, Stand heute hat er den Tag noch nicht unterschrieben, heißt, er dürfte nicht spielen. Er hat jetzt noch knapp 14 Tage, ein bisschen weniger Zeit, um sich mit den Giants auf eine Vertragsverlängerung zu einigen, sonst muss er unter dem Tag spielen oder eben seine Drohung vom Holdout wahrmachen. Und ohne Saquon Barkley, unabhängig davon, wie man den Running Back-Markt evaluiert und wie man glaubt, einen Running Back bezahlen zu müssen, ohne Saquon Barkley wird es natürlich nochmal eine ganze Ecke schwerer. Und ich glaube, ohne Saquon Barkley werden die Giants auch den nächsten Schritt nicht machen können, weil du damit Daniel Jones dieses Safety Blanket, dieses Sicherheitsnetz einfach wegnimmst und dann lastet zu viel auf ihm, als dass du erwarten kannst, dass er diese Offense alleine tragen kann.
Ja, ich würde tatsächlich noch ein bisschen in der Offense bleiben und da noch so ein bisschen an das anknüpfen, was du mir schon gesagt hast. Also zum einen sehe ich es auch, dass zum einen natürlich auch weiterhin viel über das Laufspiel bei den Giants laufen wird. Ich bin da auch relativ optimistisch. Zum einen, du hast es schon angesprochen, mit John Michael Schmitz einen neuen Center geholt, aber halt eben auch mit Andrew Thomas und ein Second Year Evan Neal, der, denke ich, auch sicherlich einen großen Schritt nach vorne machen kann in seinem zweiten Jahr, bist du da eigentlich echt nicht schlecht aufgestellt, muss ich sagen. Also ich finde die O-Line zum einen, das war ja schon ganz, ganz lang wirklich eins der größten Probleme, würde ich sagen, der Giants. Immer wieder diese O-Line-Thematik, mittlerweile eigentlich echt gut gelöst. Also vielleicht keine Top-O-Line, aber sicherlich Top 15 auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Und ja, wie du schon gesagt hast, also die Thematik ist wirklich, spielt Saquon Barkley, spielt er unter dem Tag, wie macht man das Ganze? Als Backup-Running-Back hast du Matt Breeder, der bei Vibe nicht an das Niveau anknüpfen kann. Das ist jetzt auch kein junger Running Back, wo du vielleicht noch ein bisschen auf das Upside hoffst nach dem Draft oder den du irgendwie frisch verpflichtet hast. Das ist halt hier einfach nicht der Fall. Sollte es mit Saquon Barkley nichts werden, ich könnte mir vorstellen, es ist ja jetzt erst vor kurzem bei den Vikings ein sehr, sehr guter Running Back auf den Markt gekommen, dass vielleicht sogar die Option gezogen wird. Ist halt die Frage, was den Giants günstiger kommt. Oder eben auch per Trade ein Running Back. Weil ich glaube,
im Zweifel setzt du dann wahrscheinlich auf Breeder oder auf Eric Gray, den du in der dritten Runde geholt hast. Aber klar, sind beides keine. Also eigentlich kannst du mit keinem von den beiden als Starter mit der Workload, die du erwartest von deinem Running Back, in die Saison gehen.
Die Thematik, die ich halt irgendwie nur bei der Offense habe, ist, mir fehlt zum einen dieser klare Wide Receiver Nummer 1. Also okay, Hodgins war die letzte Saison echt nicht schlecht. Du hast mit Jalen Hyatt auch wirklich einen Rookie-Wide Receiver, der sicherlich relativ schnell gut werden könnte in der NFL, aber auch mit Darius Slayton, Sterling Shepard oder auch Paris Campbell, muss ich echt sagen. Also ich finde halt die Optionen drumherum jetzt nicht furchtbar schlecht, aber auch irgendwie nicht sonderlich gut. Und ich glaube auch, dass die Giants vor allem halt auch Daniel Jones keinen Gefallen tun würden, wenn sie zu viel Last auf seine Schultern verteilen. Also klar, er hat letzte Saison wirklich nochmal einen guten Step nach vorne gemacht. Haben wahrscheinlich die wenigsten so erwartet, vor allem wie du schon vorher angesprochen hast, unter den Umständen auch mit Practice Squad, Wide Receivern etc. drum und dran. Aber so gut sind halt dann seine Waffen auch nicht, dass ich mich voll darauf verlassen würde, dass Daniel Jones dann der Allheilsbringer ist, der dann von Anfang an bereits die Offense alleine tragen kann. Und sollte es mit Barkley nichts werden, dann musst du irgendwie schauen, dass du entweder auf Wide Receiver oder auf Running Back wirklich nochmal groß was investierst, würde ich mal behaupten, um da irgendwie auch kompetitiv zu sein in der Offense.
Ja, das wird alternativlos sein. Also ich gehe zwar davon aus, müsste ich mich jetzt festlegen, würde ich davon ausgehen, dass Saquon Barkley wahrscheinlich spielt, entweder unter dem Tag oder eben unter dem neuen Vertrag, weil es historisch einfach keinem Running Back geholfen hat, wenn er die Saison nicht gespielt hat. Auf der anderen Seite, was die Receiver angeht, Ich glaube, die Giants, es ist das eine, wenn du mit einem neuen Head Coach und Practice Squad Receivern in die Saison gehst und keiner weiß wirklich, wie deine Offense aussieht. Dann kannst du viel über kreatives Scheming machen. Du kannst viel darauf setzen, dass keiner wirklich weiß, okay, was ist jetzt deren Go-To-Receiver. Jetzt gibt es ein Jahr Tape und du kannst, und damit wären wir wieder bei den Spielen gegen die Eagles, gegen die Cowboys oder auch die anderen Großkaliber, du kommst mit Scheming eben nur bis zu einem gewissen Punkt. So, irgendwann geht es dann in der obersten Riege auch darum, ist mein Spieler besser als deiner? Und da haben die Giants eben letztes Jahr, und das wird auch in diesem Jahr zum Problem werden, einfach auf vielen Positionen nun mal einen Nachteil. So, okay, vielen jetzt vielleicht nicht, aber gerade auf den Receiving-Positionen eben. Und da ist dann die Frage, gut, was machst du dann eben, wenn es dann heißt, ich brauche jetzt mein verlässliches Number-One-Target, mein Jamar Chase, mein Tyreek Hill, mein Devante Adams, mein Drake London, wie auch immer. Wenn du so jemanden nicht hast, dann guckst du dir die Waffen der Giants an. Paris Campbell, du hast ihn angesprochen, super schneller Receiver, sicherlich hilfreich für eine Offense, die Daboll und Kafka laufen wollen, aber eben nur das. Wandae Robinson, das Gleiche. Sterling Shepard, das Gleiche. Dazu eben verletzungsgeplagt. Darius Slayton, klassisches One-Trick-Pony, der eigentlich nur tiefe Routen laufen kann. Jalin Hyatt, da sagen auch viele, oder war beim vorm Draft auch viel die Rede davon, ja gut, er kann halt tiefe Routen laufen, ist schnell, ja, aber das allein macht dich halt nicht zu einem Number One. Und von ihm zu erwarten, dass er das sein kann, ist auch sehr gewagt. Deswegen war ich auch persönlich sehr überrascht, dass die Giants sich dann so wenig offen um die DeAndre Hopkins bemüht haben, weil ich der Meinung war oder immer noch bin, dass er eben genau das gewesen wäre, was du gebraucht hättest in New York. Weil dann hast du diesen Nummer 1 Receiver und alle anderen können einfach ihren Job machen und ihre Skills ausspielen. Wenn dir dieser Number 1 Receiver aber fehlt, dann verändert sich die ganze Dynamik und du bringst auch deinen Quarterback in eine sehr undankbare Situation, weil, naja, Daniel Jones hätte es sicherlich nicht geschadet, sagen wir so, wenn man ihm ein klassisches Number 1 Target, was gefühlt immer frei ist, zur Seite gestellt hätte.
Man kann natürlich sagen, dass mit deren Roller vielleicht noch auf der Tight-End-Position eine Verbesserung stattgefunden hat. Das würde ich schon so weit sagen. Würde aber trotzdem mit deinem Take mitgehen, dass das einfach offensiv, ich würde sagen, nichts Halbes und nichts Ganzes ist und sehr, wie gesagt, eben davon abhängt, einfach was Saquon Barkley macht. Und selbst dann ist man natürlich sehr vom Running Game abhängig. Klar, die Tendenz letztes Jahr war auch ein bisschen mehr zurück zum Running Game, aber ob das auf Dauer so erfolgreich macht, ist die andere Thematik. Wenn wir auf die Defense schauen, muss ich aber sagen, bin ich da deutlich positiver gestimmt. Laut PFF nur die 30. Defense letzte Saison, also wirklich sehr, sehr schlecht. Und wenn ich mir das aber so anschaue, muss ich eigentlich sagen, also ich sehe das eigentlich deutlich besser. Du hast es schon angesprochen, sowohl mit Kayvon Thibodeau als auch Aziz Ojulari hast du da wirklich zwei sehr gute Defensive Ends. Auch mit Leonard Williams und Dexter Lawrence, wirklich zwei echt gute Defensive Tackler. Also die Defensive Line gefällt mir echt nicht schlecht. Du hast Deonte Banks in der ersten Runde an Pick 25 verpflichtet, der gemeinsam mit Adoree Jackson auf Outside Cornerback könnte, glaube ich, auch ganz gut funktionieren. Und Cordell Flott, der auch erst in seine zweite Saison kommt, als Slot Cornerback ist, finde ich auch echt eine gute Ergänzung. Also wenn ich mir das Ganze so ein bisschen anschaue, auch mit Xavier McKinney zum Beispiel und auch Bobby Okereke, der wohl größten Verpflichtung der Offseason bei den Giants, würde ich in Summe dann schon so weit gehen und sagen, hier ist meiner Meinung nach schon ein deutliches Upgrade möglich innerhalb der, also zum einen nicht mehr Platz 30, ich würde sagen, so Top 15 könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Klar, Defense ist immer etwas volatil, das muss man schon auch sagen. Aber einfach unter dem Aspekt der wirklich sehr guten Defensive Line und auch der vielleicht nicht Top Secondary, aber echt nicht schlechten Secondary, würde ich wirklich sagen, Top 15 Defense bei den Giants, die könnte es wirklich so ein bisschen ausgleichen, dass die Offense vielleicht nicht diesen Schritt nach vorne machen kann, wie vielleicht gedacht. Aber in Summe könnte es dann trotzdem so weit kommen, dass eben dann vor allem diese Defense dazu führt, dass die Giants vielleicht doch wieder um die Playoffs mitspielen, Kevin. Bist du da auch so positiv gestimmt wie ich?
Ich war ein bisschen überrascht, dass die Giants Defense dann doch so schlecht rankt, aber es ist natürlich allen voran, also du hast es angesprochen, Namen, von den Namen her, sie liest sich das schon sehr gut. Ne? Die Defensive Line, gerade die Top, die 4-3, die du da hast, mit allen voran Dexter Lawrence, den du jetzt langfristig verlängert hast, mit Leonard Williams. Ich glaube, das Entscheidende wird so ein bisschen, weil das den Giants in den letzten Jahren eben auch gefehlt hat, neben der Offensive Line, du brauchst diesen einen dominanten Pass-Rusher. Du brauchst diesen einen Namen in der Defense, der dir 10 plus Sacks geben kann, gerade wenn du gegen die Eagles spielst, also wenn du dich mit den Eagles messen lassen musst und mit den Cowboys, wenn du gegen solche Teams spielst, die einen starken Pass-Rush haben, die eine gute Offensive Line haben, dann reicht das eben nicht, wenn du eine gute Laufverteidigung hast. Denn Dexter Lawrence oder Leonard Williams können nicht deine primären Pass-Rusher sein. Nicht in diesem 3-4-System, was Wink Martindale eben spielt. Und deswegen steht und fällt eben auch vieles mit Azeez Ojulari und Kayvon Thibodeau. Denn Kayvon Thibodeau wurde nicht geholt, um letztes Jahr sich diesen Ruf des Closers nur zu erarbeiten, der in den letzten Momenten dann vielleicht mal wichtige Plays macht, sondern der ist als hoher Pick geholt worden und galt ja auch, also korrigiere mich, aber ich glaube, er galt, als er aus dem College kam, als eigentlich der kompletteste Pass-Rusher im Draft-Jahrgang. Viele haben gesagt, okay, der müsste eigentlich an 1 gehen. Deswegen, da erwarten ist immer so ein blödes Wort, aber da sollte man schon davon ausgehen, dass er jetzt diesen Sprung macht und mit einem Jahr NFL-Erfahrung weiß, wie er sich gegen Offensive Linemen besser durchsetzen kann, denn wenn das nicht passiert, dann haben die Giants trotzdem das Problem, dass du keinen dominanten Pass-Rush hast, und wenn du ein paar Jungs hast, die dann bei, weiß ich nicht, 5, 6 Sacks rumkriechen, das reicht einfach in dieser starken NFC East meiner Meinung nach nicht aus.
Ja, also zum einen noch auf deinen Kayvon Thibodeau-Take, den kann ich so voll unterschreiben. Da war ja wirklich die Thematik Thibodeau oder Trevon Walker. Und Trevon Walker, da wurde einfach gesagt, da ist das physische Upside deutlich höher. Thibodeau aber als wirklich komplettester Pass-Rusher des ganzen NFL-Draftes bezeichnet. Und man hat von ihm auch in der ersten Saison deutlich mehr gesehen wie von Trevon Walker. Also war vielleicht auch so ein bisschen erwartet, aber das hat einfach auch das gezeigt, dass eben das, was man von ihm erwartet hat, er bereits umsetzen konnte. Und generell muss ich da schon mitgehen mit dem, was du sagst. Finde das insgesamt ganz gut zusammengefasst und würde dann, wenn du nichts mehr zu den Giants zu ergänzen hast, Kevin, vielleicht auch schon einmal noch weitergehen.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Sowohl einem Team, das sicherlich viele Supporter hat, aber genauso viele, ich sag mal, Hater auf der anderen Seite, die Dallas Cowboys. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass die Giants wahrscheinlich oder potenziell ihren Star Running Back halten werden. Bei den Dallas Cowboys ist das nicht der Fall gewesen. Sie haben ihren Star Running Back in Ezekiel Elliott gehen lassen, haben mit Tony Pollard eben noch eine sehr, sehr gute Alternative gehabt, und ich glaube, das war auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Letztes Jahr 12-5 gegangen, die Cowboys, dann auch, ja, ich sag mal, recht klanglos gegen die 49ers in den Playoffs ausgeschieden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich sehe nicht allzu sehr, ob sie sich nochmal verbessert haben. Ich würde sagen, sie haben ungefähr das Niveau, können sie halten, das sie letzte Saison hatten. Vielleicht vom Rekord her etwas schlechter, wird sie aber schon weiterhin noch in den Playoffs sehen. Aber vielleicht kannst du da auch ein bisschen was dazu sagen, Kevin, ob du das da mit meinem Grundsatz-Tag zu den Cowboys Playoffs aber nicht wirklich verbessert mitgehen kannst.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Also man kann jetzt tief in den Kader einsteigen. Ne? Man kann sagen, hier, du hast Stephon Gilmore geholt. Man kann sagen, du hast Brandon Cooks geholt. Tony Pollard ist halt die große Frage, kommt von einer schweren Verletzung. Und alle sagen, ja, der wird sich jetzt steigern, weil er jetzt mehr Carries bekommt. Auf der anderen Seite, es gibt eben auch genug Beispiele von Running Backs, denen es geholfen hat, dass sie eben nicht die Hauptlast tragen mussten. Denn plötzlich wird aus Tony Pollard dem Splitback, sag ich mal, derjenige, der klassische Three-Down-Back werden, weil er jetzt eben der Running Back ist. Ich glaube, Dak Prescott wird halt nicht nochmal so eine Saison spielen wie letztes Jahr. Ich glaube, die Cowboys sind halt immer in Anführungsstrichen gut. Ne? Das Entscheidende ist, oder für mich jedenfalls seit ein paar Jahren, ich messe die Dallas Cowboys nicht mehr daran, was sie in der Regular Season machen, weil ich weiß, was sie in der Regular Season machen. So, ich weiß, sie gewinnen ihre 10 Spiele, ich weiß, der Hype um die Cowboys als Super Bowl Contender geht wieder los und ich weiß, dass sie spätestens in der zweiten Playoff-Runde dann ausscheiden. So, das ist halt einfach so. Und das war die letzten Jahre immer so und deswegen ist mir ziemlich egal, was die in der Regular Season machen werden. Und ich glaube, das hat jetzt nichts mit Hate zu tun, sondern das merkt man auch innerhalb der Cowboys-Franchise. Denn Mike McCarthy übernimmt nicht umsonst jetzt das Offensive Play Calling und Kellen Moore musste gehen, weil Mike McCarthy spürt, dass in der Saison der Druck jetzt da ist. Jetzt heißt es, okay, du musst uns einen Grund liefern, dich nicht nach der Saison rauszuschmeißen. Denn cool, mit dem Kader 10 Spiele zu gewinnen und als zweitbestes Team der NFC East in die Playoffs einzuziehen, ist das eine. Das kriegen viele Leute hin. Es kriegen auch viele Leute hin, ein Playoff-Spiel gegen unterlegenes Team in der Wildcard-Round zu gewinnen. Aber kannst du uns ins Championship-Game führen oder in den Super Bowl? Denn wenn du das nicht kannst, bist du nicht besser als Jason Garrett und alle anderen Coaches, die vorher kamen und nichts gewonnen haben. Und deswegen, ich gehe mit dem, was du gesagt hast, mit. Ich glaube, die Cowboys kommen halt in die Playoffs, weil dafür ist der Kader halt einfach gut genug. Es gibt keinen Grund, das anzunehmen, dass irgendwie Dak Prescott schlecht ist, dass das Laufspiel nicht funktioniert, dass CeeDee Lamb, Michael Gallup und Brandon Cooks nicht funktionieren, dass die Defense plötzlich schlecht wird. Keine Ahnung, warum sollte das passieren? Ich glaube nur einfach nicht, dass die Cowboys jetzt gut genug sind, um mehr zu gewinnen, als sie in den letzten Jahren gewonnen haben. Und deswegen, ja, find ich es irgendwann auch müßig, mich über die Dallas Cowboys zu unterhalten oder hier den Kreis der Super Bowl Contender so weit auszudehnen, dass sie irgendwie dazugehören. Denn, wie gesagt, das Resultat war die letzten Jahre immer das Gleiche. Immer haben wir gesagt in unserer Preview, sie haben einen guten Kader, sind das durchgegangen und es lief immer auf das Gleiche hinaus, dass es mindestens zwei Teams gab, die einfach besser waren. Und das vermuten wir, glaube ich, beide auch in diesem Jahr.
Ja, ich könnte es nicht besser zusammenfassen, Kevin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, kann ich voll mitgehen mit dem Take. Für mich ist halt zum einen die Thematik immer, man hat halt nicht diesen Elite-Franchise-Quarterback in Dak Prescott. Sicherlich kein schlechter Quarterback. Da haben wir in unserer Quarterback-Folge auch explizit nochmal darüber geredet. Also falls das noch jemand interessiert, gerne auch hier nochmal reinhören, damit ihr die Takes von Kevin und von mir nochmal zu den sowohl NFC als auch AFC Quarterback hören könnt. Aber man muss zum anderen sagen, ja, es war schon natürlich auch ein massives Letdown. Die letzten Jahre immer wieder und die Cowboys werden halt wirklich nur noch an Super Bowls gemessen. Das ist sicherlich auch das, was Jerry Jones von ihnen will. Und diese Erwartungen konnte man schon sehr, sehr lange nicht mehr erfüllen. Wir sagen auch beides, ich glaube, da nehme ich jetzt auch nichts vorweg, eben, dass sie auch dieses Jahr nicht den Super Bowl gewinnen werden. Und falls es dann doch der Fall wäre, wäre es eine sehr, sehr große Überraschung. Aber ja, Es wird nicht dazu kommen. Ich glaube, da wird, wie du auch schon gesagt hast, auch ein Brandon Cooks in der Offense, der sicherlich schon nochmal auch eine gute Unterstützung für Dak Prescott sein kann, nicht viel helfen. Michael Gallup ist die große Frage, wie kommt der wieder? Der war ja auch letztes Jahr einen Großteil der Saison verletzt. Das mit CeeDee Lamb, der wirklich ein guter oder ein sehr, sehr guter Wide Receiver ist, aber eben halt auch vor allem im Slot agiert, wie das alles miteinander funktioniert. Und die andere Frage ist natürlich auch in der Defense, zum einen mit Stephon Gilmore, der nicht mehr der Allerjüngste ist, mittlerweile ja bald 33 Jahre alt, zum Anfang der Saison wieder dann 33, das ist für einen Cornerback auch nicht mehr das jüngste Alter. Trayvon Diggs, der immer zwischen Hop oder Top ist, also da entweder Interception oder Touchdown, irgendwie there's nothing in between. Und ich würde auch sagen, bis auf Micah Parsons, also Micah Parsons ist natürlich einer der überragenden Spieler und auch die Marcus Lawrence letzte Saison nicht ganz so gut gewesen wie die Jahre davor. Da stellt sich auch die Frage, auch mit 31 nicht mehr der Jüngste, für einen D-Liner vielleicht nicht ganz so tragisch wie vielleicht für einen Cornerback. Aber insgesamt, wenn man sich so ein bisschen auch die Altersstruktur anschaut und auch welche Spieler man verpflichtet hat, war das schon so ein bisschen do or die bei den Cowboys. Aber ich glaube, es ist weder richtig du und auch richtig weder richtig die. Und da bleibt es wirklich spannend, was sich denn dann bei den Cowboys wirklich in den Playoffs tut, ob sie es dann wirklich schaffen, ob vielleicht auch Dak Prescott nochmal einen Schritt nach vorne macht, nachdem das letztes Jahr für mich eher ein Schritt zurück war. Da müssten es aber fast zwei Schritte nach vorne sein, dass er wirklich mit den besten Quarterbacks in der NFL mithalten kann. Und
ich glaube, das Entscheidende ist halt auch bei den Cowboys, du hast dir dieses, ich will es nicht Grab nennen, aber du hast dich für diesen Weg eben damals in Anführungsstrichen entschieden, als deine Offensive Line sehr teuer war und du dann der Meinung warst, Ezekiel Elliott diesen teuren Vertrag zu geben. Ab da wusstest du, okay, jetzt musst du all in gehen. Und jetzt sehen wir eben diese letzten Züge, weil da musstest du DeMarcus Lawrence den teuren Vertrag geben. Da musstest du Dak Prescott den teuren Vertrag geben. Und dann warst du eben in dieser Situation, da war ja auch der Amari Cooper Deal noch dann dabei. Und jetzt hast du diese teuren Verträge, gut, aus dem Siegvertrag bist du jetzt raus, aber du hast Dak Prescott noch, du hast DeMarcus Lawrence noch, du schlitterst halt gerade in die letzten Züge dieses Fensters rein und holst dir deswegen Spieler wie Gilmore oder Cooks, die dir sofort weiterhelfen, weil ich bin auch der Meinung, und das mag jetzt ein Hot Take sein, wenn das dieses Jahr nichts wird, dann ist nicht nur Mike McCarthy weg, sondern dann stellt sich auch in Dallas die Frage, okay, wie stellen wir uns auf? Denn dann musst du, nach der Saison musst du Trayvon Diggs bezahlen. So, ich halte ihn auch für keinen Number One Cornerback. Also der ist halt einfach so ein Hit or Miss. So, der geiert halt auf diese Interception, auf diese Big Plays, aber ist halt kein Shutdown Cornerback. Trotzdem musst du ihn bezahlen und trotzdem wird der Markt da sein. Und dann wird eben auch bald der Vertrag für Micah Parsons fällig. Und dann musst du dich halt entscheiden, okay, ist Dak Prescott die Antwort? Oder ziehen wir hier jetzt die Reißleine? Weil CeeDee Lamb, den wirst du auch bezahlen. Und dann bist du plötzlich wieder in der Gehaltsstruktur, wie du vor ein paar Jahren warst. Und dann kannst du eigentlich nur wieder auf All-In gehen. Also irgendwie ist das in Dallas immer so, dass man gut genug ist, aber irgendwie doch nie gut genug.
Ja, genau das ist es. Und da ist halt dann wirklich auch die Frage, wie du schon gesagt hast, wie geht's dann weiter? Weil so wie man aber auch Jared Jones kennt, würde ich nie sagen, dass die Cowboys irgendwie dann einen Hard Rebuild angehen und auch die letzten Starspieler noch dann irgendwie wegtraden, um weiteres Draftkapital zu bekommen. So kenne ich Jared Jones nicht und auch die ganze Thematik, dass eben er auch das aushalten kann, dass die Cowboys mehrere Jahre dann vielleicht ohne Erfolg sind, am Ende der Division rumkratzen und potenziell First Overall Picks oder in den Top 10 jederzeit picken können. Ich glaube, dafür ist einfach zu eitel, das sieht er auch nicht ein. Und die Thematik könnte dann wirklich sein, dass, wenn es diese Saison nicht gut klappt, wenn du eben auch nicht alle Spieler bezahlen kannst und willst, dass du dann irgendwann absolut ins Mittelmaß verschwindest. Und das sind keine guten Aussichten für die Cowboys, würde ich ganz klar so sagen. Und wenn wir aber auf das letzte Team der Division schauen, würde ich sagen, sind die Aussichten immer noch sehr, sehr gut. Wir sprechen natürlich von dem Team, das letztes Jahr wirklich sehr, sehr knapp dem Super Bowl-Sieg nahegekommen ist. Sie haben mit 38-35 gegen die Kansas City Chiefs verloren. Waren wohl eine oder die größte Überraschung der letzten Saison. Die Philadelphia Eagles und ihren Franchise-Quarterback, den sie ja auch diese Offseason einen Franchise-Quarterback-Vertrag gegeben haben in Jalen Hurts, sind das letzte Team, das wir noch besprechen müssen, Kevin. Ich glaube, wir beide können den Take unterstreichen, auch wenn man einiges an Abgängen hatte. Man hatte Javon Hargrave, CJ Gardner-Johnson, Marcus Epps, Miles Sanders in der Offense. Also man hat schon wirklich einige Leistungsträger der letzten Saison verloren. Aber zum einen ist der Roster insgesamt sehr, sehr gut und da kommen halt auch wahnsinnig gute junge Spieler nach. Also ich denke da nur an einen Jalen Carter. Ich denke da auch nur an zum Beispiel einen Nakobe Dean auf Linebacker-Position. Mir ist bei den Eagles nicht Angst und Bange, dass sie eben durch diese Abgänge etwas an Qualität verloren haben. Ich glaube, die Eagles können genau da weitermachen, wo sie letzte Saison angeknüpft haben, Kevin. Siehst du es ähnlich? Sind sie der klare Favorit für dich in der NFC East?
Ja, die Eagles sind das Team, das es zu schlagen gilt. Ich glaube, da kann es keine zwei Meinungen geben. Wir reden vom NFC East Champ, vom NFC Champ und eben von dem Super Bowl-Teilnehmer, der so nah drankommen kann, wie es nur möglich ist, den Titel zu gewinnen, ohne es letzten Endes zu tun. Und du hast die Abgänge angesprochen, die wehtun, die aber auch sehr gut korrigiert bzw. ersetzt wurden. Also du hast eben Jalen Carter geholt, der irgendwie dir jetzt vor die Füße gefallen ist. Du hast Nolan Smith geholt im Draft, der dir auch noch vor die Füße gefallen ist. Klar, das sind Rookies, die werden ihre Zeit brauchen, aber du hast immer noch Haason Reddick, du hast immer noch Fletcher Cox, du hast immer noch sehr gute Cornerbacks, du hast offensiv Miles Sanders eigentlich 1:1 durch DeAndre Swift ersetzt, du hast immer noch AJ Brown, Devontae Smith, Jason Kelce kommt nochmal in der O-Line für ein Jahr zurück. Also der Kader ist halt immer noch sehr stark und die entscheidende Frage ist eher, zum einen gibt es diesen Super Bowl-Hangover für die Eagles, weil die Messlatte jetzt eben so hoch hängt. Dann wird sich zeigen, inwiefern der Abgang beider Koordinatoren den Eagles schadet, ne? Sowohl Shane Steichen und Mike Glennon? Ich weiß gerade nicht, ob es der richtige Name ist.
Ja, ich glaube schon, hatte.
Ich will ihn jetzt nicht mit dem Quarterback verwechseln. Ich weiß, Glennon, irgendwie. Es kann auch Glennon sein. Eins von den beiden. Jedenfalls die beiden Koordinatoren eben weg, jetzt Headcoaching-Jobs bekommen. Heißt, das könnte ein Faktor sein. Trotzdem ist der Kader so gut. Das kann für dieses Team nur Super Bowl or Bust heißen. Du musst die NFC East gewinnen, du musst eigentlich auch die NFC gewinnen, die nicht so stark ist wie die AFC, wo du eigentlich nur, wenn man ehrlich ist, eigentlich nur die San Francisco 49ers als wirklich große Konkurrenz hast, wo man sagt, okay, das ist eigentlich jetzt schon das NFC Championship Matchup, was alle erwarten. Ich glaube, es gibt nicht so viel, was man über die Eagles noch groß sagen kann. Ich finde auch diese künstlichen Störfeuer, die man jetzt irgendwie zünden möchte, von wegen, Jalen Carter, Character Concerns, alles eine Frage, zu welchem Team kommt er? Wenn er jetzt bei einem Team wie den New York Jets gelandet wäre, hätte ich gesagt, ja, dieser schwierige Charakter könnte zum Thema werden. Jetzt ist er bei den Philadelphia Eagles gelandet mit sehr vielen Veteranen, das wird schon funktionieren. Ich glaube nicht, dass die Eagles so dominant sein werden wie letztes Jahr. Aber sie werden halt immer noch das Team sein, was man schlagen muss, wenn man in den Super Bowl möchte. Und ich sehe auch nicht, dass sie unter 10 Spiele gewinnen. Ich sehe auch ehrlich gesagt nicht, dass sie, dass Jalen Hurts jetzt irgendwie einbricht oder ähnliches. Ich habe zwar meine Bedenken, was seine langfristige Stärke angeht, weil ich glaube, in diesem Team mit diesen Mitspielern, da würden viele Quarterbacks sehr gut aussehen. Aber natürlich vollkommen zu Recht trotzdem sein Geld bekommen und deswegen die Eagles sind das Team, das es zu schlagen gilt. Sie sind der Favorit in der NFC East und bei uns beiden wahrscheinlich im Power Ranking auf der 1.
Ja, absolut. Also möchte noch kurz zu diesem Jalen Carter Take von dir anknüpfen. Ja, zum einen natürlich wirklich Veteranen um ihn herum, das wird sicherlich gut tun. Natürlich der bekannteste einfach schon mal Fletcher Cox. Aber man muss ja natürlich auch sagen, ich bin vielleicht bei den Eagles auch nicht mehr so ganz biased oder nicht mehr so ganz neutral, wie ich das vielleicht noch vor ein, zwei Saisons war. Denn ich würde die Eagles mittlerweile auch ein bisschen als die Philadelphia Georgia Bulldog Eagles Mischers, wie du willst, bezeichnen. Was natürlich im College Football mein Favorite Team ist. Und man hat hier allein in der D-Line einfach schon mittlerweile drei Spieler mit Jordan Davis, mit Jalen Carter, mit Nolan Smith, mit Kelee Ringo, mit Nakobe Dean. Also du hast potenziell fünf Defensive Starter, die von meinem Lieblings-College kommen. Das kann ich leider nicht ganz unberücksichtigt lassen. Und das sind halt bei Vibe nicht die einzigen guten Spieler. Also du hast einen James Bradbury, der
Swift letztes... Swift war auch, oder?
Swift war auch in Georgia? Der Offense noch. Ja, war ja auch bei Georgia. Also insgesamt schon 6 Spieler, die auf jeden Fall starten können oder werden bei den Eagles. Und dann hast du halt immer noch wirklich sehr gutes Cornerback-Duo in Darius Slay, James Bradbury. Du hast in Hassan Reddick die positivste Überraschung, würde ich sagen, letzte Saison neben Jalen Hurts bei den Eagles, dass der so gut war, hat sicherlich auch den einen oder anderen überrascht, aber das ist halt auch die Thematik, dass sie eben auch so einen Spieler, der eben für einen Defensive End mit 6'1 und 240 Pfund für viele sicherlich auch etwas anders heißt, wer es eben geschafft hat, das wirklich gut zu schemen, und da habe ich eben auch keine Befürchtung, dass sie das eben auch mit Nolan Smith gut hinbekommen. Du hast die Offense schon angesprochen, AJ Brown, Devonta Smith, Dallas Goedert, Olamide Zaccheaus, die wohl beste Offensive Line der ganzen Liga. Also es sind so viele sehr, sehr gute Umstände einfach bei den Eagles da, dass ich einfach keinerlei Befürchtung habe, dass da in gewisser Weise ein Drop-off passieren wird. Und das wäre es von meiner Seite aus zu den Eagles gewesen. Kevin, hast du noch was zu den Eagles zu sagen? Wenn nicht, würde ich schon fast in unser abschließendes Ranking übergehen.
Nee, lass uns zum Ranking kommen. Also wir haben ja die Eagles an 1 schon vorweggenommen.
Ja, ich glaube, die Eagles an 1 ist klar. Willst du zuerst, wir wollen es machen, oder will jeder erst unsere Nummer 2 sagen, oder sollen wir von 4 hinten anfangen?
Für den Spannungsbogen würde ich sagen, ich denke, wir sind uns auch einig, dass wir die Washington Commanders auf der 4 haben.
Ja, da gehe ich auch mit. Jetzt ist die Frage, ob man die Giants oder die Cowboys an 2 hat.
Ja, willst du anfangen?
Ich fange an. Oh, also ich habe weiterhin die New York Giants an 3. Ich sehe halt hier einfach die Thematik, dass ich noch nicht ganz weiß, wie das mit der Offense passiert oder laufen wird. Ob das wirklich, es hängt, wie wir schon gesagt haben, viel von der Saquon Barkley-Thematik ab. Insgesamt weiß ich auch nicht, wie sich die ganze Thematik Daniel Jones entwickeln wird. Das sind für mich so die großen Punkte, wo ich wirklich sage, bleibt ein bisschen spannend, könnte mir aber trotzdem vorstellen, einfach weil es halt auch in der NFC, vor allem natürlich in der NFC South, aber auch potenziell in der Nord vielleicht nicht so das eine Überteam geben wird, die Thematik, dass man ja sagen kann, die schaffen es trotzdem ein zweites Jahr in die Playoffs. Und dann die Cowboys und 2, wir haben es schon auch gesagt, Playoffs auf jeden Fall mit dem Kader müssen drin sein. Alles andere ist schon mal ein extremer Letdown, aber halt auch die Thematik, dass es dennoch nicht für den Super Bowl reichen wird, aber sie einfach, ich würde sagen, qualitativ dann doch insgesamt noch besser sind wie die Giants, aber bei den Giants die Tendenz nach oben ist und die Tendenz nach unten eher bei den Cowboys der Fall ist. Kevin, gehst du da mit? Kannst du es so unterstützen oder bist du mir als Giants-Fan jetzt besonders beleidigt?
Nee, ich gehe mit. Also alles andere würde, wir haben ja die Giants und die Cowboys durchgesprochen. Ne? Es ist die Cowboys sind auf dem Papier immer noch das stärkere Team. Es gibt jetzt nicht diesen krassen Move seitens der New York Giants, dass du sagst, sie sind das tendenziell bessere Team. Aber, und das fiel mir gerade ein, einen Aspekt müssen wir natürlich nochmal vielleicht einbringen, um zu revidieren, was wir gerade gesagt haben. Und zwar der Fluch der NFC East. Ne? Seit über 20 Jahren hat es kein Team geschafft, die Division-Krone zu verteidigen. So, ich will jetzt nicht sagen, dass es die Giants werden, aber es gab in den letzten 20 Jahren schon oft Situationen, wo man gedacht hat, okay, das ist halt das stärkste Team der NFC East. Die haben letztes Jahr die Division gewonnen, die gewinnen sie auch dieses Jahr. Und dann kam es komplett anders. Heißt, glaubst du, also wir beide sagen, klar, die Eagles sind das beste Team dieser Division, aber die Historie lehrt uns eigentlich, gewinnen die Eagles die Division nicht.
Puh, ich würde sagen, in den letzten Jahren war es deutlich volatiler, insofern, dass die Roster näher zusammen waren. Und
20 Jahre. 20 Jahre. Also wir reden hier nicht von 4 oder 5. Ne? Also es ist schon.
Das bedeutet im Endeffekt ja auch, dass es die Giants zweimal nach Super Bowl-Sieg nicht geschafft haben, die Division zu verteidigen. Also dann müsste man ja fast damit gehen, dass die Cowboys dann sogar an 1 kommen. Aber ich würde sagen, in einem Power Ranking wären sie nicht an 1, aber in den Standings wären sie an 1. Also vielleicht zeigt die Standings zeigt nicht an, welches Team wirklich das bessere ist. Und dann joken es die Cowboys in den Playoffs eh wieder her und verkacken mit ein paar Sekunden an der Uhr, weil das Time Management absolut schlecht war. Aber ich bleibe bei meinem Take mit den Eagles an 1. Ich meine, du hast sie auch an 1 gewählt. Ich gehe davon aus, dass der Curse, wenn es so ein Curse überhaupt ist, gebrochen wird diese Saison.
Ja, davon muss man ja eigentlich ausgehen. Ne? Also es gibt halt eigentlich keinen Grund, was anderes anzunehmen. Aber wir machen uns ja auch unglaubwürdig, wenn wir sagen, klar, Verletzungen können immer passieren, aber davon ausgehend, dass alle Teams so performen, wie wir erwarten, sollten es die Eagles machen.
Ja.
Aber wir werden sehen.
Dann, du hast dein Ranking schon genannt, oder?
Ich gehe mit. Nee, doch, ich gehe mit.
Also
ich
geh mit, mit. Okay, also auch Kevin mit den Giants an 3 und den Cowboys an 2. Und das wäre es dann auch mit unserer ersten Episode der NFL-Preview gewesen. Mit der NFC East schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir zum Pendant in der AFC gehen, zur AFC East, mit den Patriots, mit den Dolphins, mit den Bills und den Jets. Auch eine sehr, sehr spannende Division mit einigen Änderungen, vor allem natürlich auf der Quarterback-Position bei den Jets. Ich glaube, da wird es nicht ganz so, so ganz so kontroversfrei sein, wie es diese Episode war, Kevin. Und da freuen wir uns auch natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.